Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Es ist Wochenende und ich, mein Name ist Jenny Jecke, habe heute wieder ein Streamgestöber-Check für euch. Dafür bin ich hier nicht allein, sondern ich bin verbunden mit unserem Star Trek-Experten Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo, jetzt ist die Messlatte aber hochgesetzt.
Unseren Trekkie Nummer 2 in der Redaktion, würde ich sagen.
Ja, Casual Trekkie.
Ist das eine gerechtfertigte?
Ja.
Max hat schon die neue Star Trek Serie Starfleet Academy gesehen, die ab dem 15. Januar 2026 in Deutschland bei Paramount Plus streamt. Max, Starfleet Academy, kurze Frage, Einsatz, Antwort bitte. Ist das Hogwarts in der Starfleet Academy?
Der Mix aus Harry Potter und The Boys Spin-off Gen V, ja.
Genau, auch so brutal wie Gen V?
Nee, zum Glück nicht.
Dann sag uns doch mal, worum es geht in Starfleet Academy.
Genau, also erstmal natürlich, ich glaube, so diese Einschätzung für die Serie, die ist bitter nötig, weil ich glaube, viele Leute haben vor dem Start dieser Serie schon eine Meinung dazu gehabt. Ich hatte auch sehr große Bedenken zu dieser Serie. Ich liebe vieles von New Trek, also Strange New Worlds und Lower Decks finde ich super, aber gerade so jetzt nach den späteren Staffeln Discovery oder dem Totalausfall Section 31 hatte ich jetzt große Angst, was Starfleet Academy sein soll oder ist, weil die macht alles anders als jede andere Star Trek Serie, denn im Herzen ist es eine Serie über junge Erwachsene, die an der Sternflottenakademie ausgebildet werden, also quasi die erste Star Trek Young Adult Serie und die spielt im 32. Jahrhundert, also mehrere Jahrhunderte nach der The Next Generation Ära von Picard und Janeway und Sisko und wie sie alle heißen. Und spielt damit jetzt auch quasi nach dem Ende von Star Trek Discovery. Und über 100 Jahre zuvor, bevor die Handlung beginnt, hat eine Katastrophe namens Der Brand die Galaxie komplett verändert und führte zum Zusammenbruch der Föderation, die jetzt langsam wieder aufgebaut wird, so auch die Sternflotte. Und damit heißt dann die Sternflottenakademie jetzt auch nach über einem Jahrhundert wieder neue Kadetten willkommen. Sprich, im Zentrum der Serie steht die Ausbildung einer Gruppe junger Kadetten auf dem wieder eröffneten Campus in San Francisco sowie auf dem Übungsschiff USS Athena, das gelandet so ein Teil der Akademie ist, aber halt auch wegfliegen kann als Übungsschiff, damit wir auch ein bisschen Weltraum-Action zwischendurch haben. Und es geht natürlich dann auch um Romanzen, Selbstfindung, Freundschaft und Rivalitäten unter den Kadetten, vor allem mit Studenten des Nachbarcampus des War College, das nebenan ist.
Sind die Starfleet Academy Studenten die Hippies und das War College der Cast aus Starship Troopers von Paul Verhoeven?
Ganz genau. Die sehen alle okay. Uniform in schwarz gekleidet, sind streng und dann hast du halt das bunte Starfleet College nebenan, wo Partys und Pranks stattfinden. Ich kann ja sonst noch was zu den Charakteren sagen, wer die überhaupt sind, ja. Die Leute, ne? Also die Hauptfigur der Serie, das ist natürlich das spannendste Cast-Mitglied, ist Captain Nala Ake, wird gespielt von Holly Hunter, ist glaube ich sogar die erste Star Trek-Captain mit Oscar.
Stimmt, Michelle Yeoh hat ihn ja erst hinterher bekommen, ne?
Genau, Holly Hunter hatte den schon vorher und sie spielt eine 4 Jahrhunderte alte Halb-Lanthanide heißen die, glaube ich. Das ist eine Spezie, die gab es auch in Strange New Worlds. Da die Figur von Carol Kane, die sehr langsam altert und auch so ein bisschen verschrobener Hippie ist. Und deswegen haben wir auch einen Hippie-Captain mit Nala Ake. Sie ist die Leiterin und Kanzlerin der Akademie und wie kein anderer Star Trek-Captain zuvor. Also sie ist trotzdem kompetent, empathisch und warm, kann aber auch austeilen und einschüchtern. Aber vor allem hat sie eine leicht verschrobene Art, die man eigentlich direkt ins Herz schließen muss, weil sie zum Beispiel am liebsten barfuß durch die Akademie stolziert. Sie trägt keine Schuhe. Und jede Sitzgelegenheit nutzt sie, um sich gemütlich hinzuflezen. Also aufrecht sitzen ist bei ihr nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch 6 zentrale Kadetten der Akademie, die im Zentrum stehen. Da haben wir einmal Caleb Mir, der ist so quasi am Anfang der Serie die Hauptfigur, mit der wir so in die Serie eingeleitet werden. So ein Wildfang mit Autoritätsproblemen, dessen Mutter vor 15 Jahren verhaftet und weggesperrt wurde. von Nala Ake und er nimmt ihr Angebot jetzt an, an der Akademie ausgebildet zu werden, um Hinweise auf den Verbleib seiner Mutter zu finden. Dann haben wir noch Jaden, kann man auch Jaden aussprechen, ein junger Klingone, der Leben nicht nehmen, sondern retten will. Ich hoffe, du kannst noch atmen, wenn du gleich vom Stuhl fliegst.
Ich finde es gut, dass wir von Worf übergegangen sind zu Klingonennamen wie Jaden.
Genau, Jaden. Dann haben wir noch Sam. Das ist ein Hologramm. Das steht quasi für Sirius Acclamation Mill. Sie ist eine Abgesandte einer holographischen Spezies, für die sie jetzt mehr über organische Lebensformen herausfinden soll. Und dann haben wir noch Darum, ein Overachiever, der immer der Beste sein will, aber hinter seiner harten Schale verbirgt er natürlich einen weichen Kern. Und dann gibt es noch Genesis, die Tochter eines Admirals, die den Erwartungsdruck ihres Vaters dem gerecht werden will. Und dann gibt es noch Tarima, eine Betasoidin und die Tochter des Präsidenten von Betaset, die dann auch so ein bisschen zwischen ihrem Volk und der der Föderation vermittelt. Genau, und natürlich gibt es auch, wie auch in Hogwarts, ein tolles Schulpersonal. Unter anderem Lura Tok, eine Klingonen-Jem'Hadar, also zwei Kriegerrassen in einer, wird gespielt von der queeren Comedian Gina Yashir und die ist immer genüsslich aggro, schreit herum wie ein Drill-Instructor und sorgt für viele witzige Momente. Dann haben wir noch Jet Reno, Tick Notaro, die trockenhumorige Technikerin aus Star Trek Discovery, die jetzt wieder dabei ist in der neuen Serie und an der Akademie unterrichtet, um bei ihrer Partnerin zu sein. Und es gibt noch den Doktor Robert Picardo, das medizinische Notfallhologramm aus Voyager, der in den vergangenen 800 Jahren nichts von seiner Liebe für Opern verloren hat. So viel dazu.
Nun haben wir ja in den letzten Jahren so durchaus unterschiedliche Versionen von New Trek gesehen. Also New Trek ist ja alles so im Grunde seit dem Reboot von 2009 im Kino-Reboot. Discovery hast du ja schon erwähnt, klassische geradlinige Erzählung eigentlich. Dann natürlich Lower Decks, was eher auch so ein bisschen standaloniger ist und Comedy orientiert und Strange New Worlds, mein persönlicher Liebling, was ja eher so sich an der originalen Enterprise-Serie orientiert hat und Standalone-Abenteuer, also für sich alleinstehende Folgen produziert hat. Wo würdest du denn jetzt Starfleet Academy einordnen? Was im Grunde meine Frage ist, hat das einen Arc, der die Staffel durchzieht oder können die Folgen auch für sich allein geschaut werden?
Ja und ja. Die Serie ist so eine Mischform. Also es gibt so gewisse serielle Elemente in der Serie. Also es gibt so eine Rahmenhandlung. Am Anfang hast du halt diese Verbindung zwischen Caleb Mir und der Kanzlerin der Akademie und dem Bösewicht Nuss Brucker, dem Weltraumpiraten, der von Paul Giamatti gespielt wird. Der taucht am Anfang auf oder die vermisste Mutter. Das sind so Elemente, die sich so immer wieder so durchziehen. Aber eigentlich ist die Serie doch, und das hatte ich vorher auch nicht so richtig auf dem Schirm, doch auch recht episodisch mit relativ Standalone-Folgen. Genau, also sie ist episodischer als gedacht. Und dadurch hast du halt auch viel Abwechslung in den einzelnen Folgen durch so unterschiedlichste Unterrichtsstunden zum Beispiel. So nenne ich es jetzt mal, oder Missionen. Da gibt es diplomatische Debatten, eine Crisis-Response-Mission im Weltall, eine Art Hardcore-Laser-Tag-Hindernis-Parcours für die Kadetten, ein Rechercheprojekt über einen vergessenen Star-Trek-Helden, eine diplomatische Krise mit den Klingonen oder auch mal ein Prank-Battle zwischen den Kadetten der Akademie und ihren War-College-Rivalen. Also da ist so alles vertreten. Und so die ersten drei Folgen hatte ich echt Probleme reinzukommen in die Serie, weil für mich das nicht so ganz zusammengepasst hat. Auf der einen Seite haben wir so eine Star-Trek-Serie mit Sci-Fi-Action und Diplomatie, aber halt auch so viele Coming-of-Age-Elemente wie Romanzen, Rivalitäten, Ängste junger Menschen, aber halt auch so Teenie-Humor, Teenie-Komödien-Humor teilweise, Goofy-Humor, der manchmal funktioniert. Manchmal habe ich gelacht, oft habe ich die Augen gerollt. Und also es braucht so ein bisschen, und ich glaube, ab Folge 4 war es bei mir, wo es dann alles so ein bisschen eingerastet hat bei mir, wo es dann Klick gemacht hat, wo ich verstanden habe, ach, es ist doch eine episodische Serie und jede Folge ist so ein bisschen anders. Es gibt extrem Goofy-Humor-Folgen, es gibt aber auch sehr, sehr ernste Folgen, die mir dann auch besser gefallen haben.
Okay, es ist ja nicht nehme ich mal an, nicht die erste Serie, Star Trek Serie, die überwiegend so an einem Ort spielt, der sich auch nicht durch Raum und Zeit bewegt, vereinfacht gesagt. Es gab ja schon Deep Space Nine zum Beispiel als Raumstation-Serie. Aber Deep Space Nine fand ich halt spannend wegen des enorm interessanten, großen, ständig wachsenden Casts auch. Da hat es gar nicht so sehr gestört, dass man nicht wie jetzt zum Beispiel in Voyager oder in Next Generation in jeder Folge auf einem anderen Planeten ist. Weil das ist ja so der ursprüngliche Selling Point von Star Trek. Wie meistert denn jetzt Starfleet Academy dieses Problem? Oder anders gefragt, meistert Star Trek Academy das Problem, dass es immer an einer Stelle spielt? Oder ist das im Grunde auch so, dass die dann für irgendwelche Unterrichtsstunden auch mal woanders hinfliegen? Ist die Academy interessant genug für, es sind ja 10 Folgen, glaube ich, ne, die erste Staffel umfassen?
Erstmal kurzer Einwurf, gut, dass du Deep Space Nine erwähnt hast. Das ist auch eine Serie, deren Fans unbedingt auch Starfleet Academy schauen sollten, aus Gründen, ohne Spoiler. Aber zu deiner Frage, sie sucht sich halt so ein kleines Schlupfloch dadurch, dass halt ein Teil der Akademie halt auch fliegen kann und in diesem großen Raumschiff USS Athena ist. Dieses riesige Atrium, das ist, glaube ich, sogar das größte Set, was für eine Star Trek-Serie je gebaut wurde. Da spielt sich halt schon sehr viel ab, aber die können halt auch wegfliegen zu anderen Planeten. Also da spielen halt auch noch andere Planeten eine Rolle. In den ersten 6 Folgen jetzt noch nicht so viel. Also ich habe 6 Folgen gesehen, aber ich denke mal, das wird sich noch ändern, auch im Verlauf der Serie noch. Die Serie beginnt ja auch nicht in der Starfleet Academy oder auf der Erde. Da muss sie ja auch erstmal hin.
Ja, das fand ich auch etwas, ich habe nur die erste Folge so nebenbei geschaut, einmal weil ich neugierig war so und wissen wollte, sieht das denn jetzt eher aus wie Strange New Worlds oder wie Discovery, so vom Look? Weil Discovery immer so ein bisschen den J.J. Abrams Kinofilm-Look nachahmt, während Strange New Worlds, glaube ich, eine eigenständigere Ästhetik hat. Und das ähnelte für mich oberflächlich gesehen eher Discovery. Und dann gab es noch so eine riesen Action-Szene, wo ich auch dachte, eigentlich könnte ja auch Chris Pine jetzt auf der Brücke stehen sozusagen. Und wo ist jetzt eigentlich die Starfleet Academy? Genau.
Die kommt das dann erst so richtig ab. Ich glaube, am Ende von der ersten Folge kommen sie, glaube ich, langsam mal da an auf der Erde. Aber ist auch interessant, weil das hatte ich mich auch gefragt, was du eben meintest mit dem Look von Discovery. Ich fand Discovery immer unglaublich düster und entsättigt teilweise. Und dahingegen finde ich diese Serie schon weitaus bunter als Discovery. Also da hat sie für mich mehr so den Look oder die Ästhetik von Strange New Worlds mit aufgegriffen. Und dass alles shiny Oberflächen sind, das haben wir sowieso bei New Trek überall. Dass alles glänzt und blitzt.
Weil mit Alex Kurtzman ist ja so einer der Urväter des New Trek, einer der Showrunner. Ne?
Genau, der ist Co-Showrunner. Und die andere Showrunnerin ist die Showrunnerin der CW-Serie Nancy Drew. Da hatte ich auch ein bisschen Befürchtung. Ja.
Das hatte ich nicht nämlich, als du vorhin erzählt hast, gefragt. Alex Kurtzman ist jetzt nicht der, sag ich mal, TV-Macher, den ich mit Young Adult-Produktion assoziiere, sondern halt wirklich so ja, Star Trek, Discovery und so weiter und so fort. Gab es für dich denn Standouts im Cast oder wo du sagen würdest, ja, schon wegen denen würde ich auf jeden Fall weiterschauen, auch wenn die Serie sehr holprig beginnt?
Also auf jeden Fall für die erwachsenen Figuren, die finde ich alle super. Vor allem Holly Hunter oder Paul Giamatti als total over-the-top-Bösewicht, der leider nur in der ersten Folge erstmal vorkommt und dann erst später wieder. Der ist leider nicht so präsent. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den jungen Figuren. Ist halt blöd, wenn es eine Coming-of-Age-Serie ist, dass ausgerechnet die jungen Figuren mich so richtig genervt haben am Anfang. Das ist so halt das Problem, dass es eine Coming-of-Age-Serie ist und die damit beginnt mit so den Figuren in ihrem nervigsten Kern und unausgebildetsten Kern und sie dann halt erst von Folge zu Folge mehr über sich lernen. Die wachsen einem aber schon größtenteils ans Herz. Das ist nämlich auch das Episodische daran, dass so pro Folge immer eigentlich so einer von diesen Kadetten so im Zentrum steht. Die tauchen zwar alle vor in der Folge, aber es gibt dann immer so eine Person, die besonders dann was über sich selbst lernt oder über sich hinaus wachsen muss pro Folge. Und da haben mir die meisten eigentlich schon nach 6 Folgen sehr gut gefallen. Man lernt sie näher kennen, sie wachsen einem näher ans Herz. Ich glaube, Caleb Mir ist die schlimmste Hauptfigur. Der hat mir leider auch nicht gefallen. Der
also
ist halt
die,
so auch in
um
der
die sich der Pilot quasi dreht.
Ja, auch in der zweiten, ich glaube, weiß nicht, ob es in der ersten Folge oder in der zweiten Folge war, wo er dann bei so einer diplomatischen Debatte im Hintergrund sitzen soll und die ganze Zeit am Reißverschluss seiner Sternflottenuniform rummacht. Also er wirkte so ein bisschen wie hier Will Smith in Fresh Prince of Bel-Air, so ein bisschen, so der goofy Typ, der da so reinkommt und in eigentlich so eine elitäre Umgebung und da nur Quatsch macht, hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme mit, aber er lernt natürlich mehr, das alles zu schätzen, was dort vorkommt.
Okay, also Fazit, I guess, fängt holprig an, wird besser mit der Zeit, du hast 6 von 10 Folgen gesehen und würdest weiterschauen?
Auf jeden Fall. Also ich finde, die macht das doch sehr gut, auch wenn so die Coming-of-Age-Sachen nicht immer so komplett für mich zünden, hat sie aber halt auch noch genug Star Trek im Herzen. Also es gibt immer noch Empathie und Kameradschaft und sehr viel Diplomatie. Also Diplomatie wird eigentlich immer gerne einem Gewaltakt vorgezogen, wie als eine diplomatische Lösung. Und es gibt halt auch viele schöne Verbindungen, also die Serie zur Vergangenheit, was in den Jahrhunderten davor passiert ist. Das fand ich sehr schön.
Würdest du sagen, die Serie lohnt sich auch für komplette Star Trek-NeueinsteigerInnen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Serie ist ja auch allein, dass es eine Coming-of-Age-Serie ist, auch eher an ein versucht, so ein neueres, jüngeres Publikum zu erschließen für Star Trek. Und allein schon, dass sie im 32. Jahrhundert spielt und auch man Discovery nicht dafür gesehen haben muss, ist sie halt so von sehr viel Kanon-Ballast komplett losgelöst. Also du musst eigentlich, es ist eigentlich ein guter Einstiegspunkt auch in Star Trek, wenn man noch gar nichts gesehen hat. Aber zeitgleich hat sie auch genug Easter Eggs und Star Trek-Elemente für versierte Trekkies, um diese noch zu überraschen mit vielleicht überraschenden Cameo-Auftritten, die noch nicht bekannt waren.
Okay, ich weiß nicht, ob ich vollständig überzeugt bin, ob ich also nach der ersten Folge weiterschauen werde, aber was du gesagt hast, dass dann eigentlich wirklich erst das Academy-Leben beginnt, beruhigt mich, weil das habe ich eigentlich so erwartet, dass es halt in der Schule spielt und dann, ja, war das halt eher so eine Action-Folge. Aber hast du noch ein letztes Wort zu Starfleet Academy, das du unbedingt loswerden möchtest für alle HörerInnen da draußen, die vielleicht noch skeptisch sind oder die vielleicht gar nicht einschalten sollten?
Ich würde auch sagen, gibt der Serie eine Chance. Sie braucht ein bisschen, um sich zu finden. Aber ich meine, es gab auch schon andere Star Trek-Serien, die auch ein bisschen gebraucht haben, ehe sie überhaupt zu ihren Ton gefunden haben. Es ist halt ein bisschen blöd, wie der Pilot aufgebaut ist, dass man halt nicht direkt, der ist halt so viel Exposition, bevor die Serie richtig losgeht. Aber ich finde, sie wird immer besser. Es gibt halt auch ernste Folgen. Und ich hoffe, dass die Serie kein unfaires Review-Bombing bekommt. Das ist nämlich meine größte Befürchtung, weil sie halt auch sehr jung und sehr inklusiv und divers ist, wie die Welt von Star Trek ja eigentlich sein sollte. Aber da habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass man nicht auf die Bewertung schauen sollte, sondern der Serie so eine Chance geben sollte. Weil es halt auch viele queere Figuren gibt, was ich sehr schön fand übrigens.
Das macht mich jetzt wieder neugierig. Dann würde ich sagen, Fazit dieses Podcasts, gibt Starfleet Academy eine Chance. Die Serie startet am 15. Januar bei Paramount Plus. 10 Episoden umfasst die erste Staffel. Wöchentliche Veröffentlichung nehme ich mal an.
Genau.
Und
eine zweite Staffel ist schon in Arbeit. Also sie kann nicht abgesetzt werden. Es kommt eine zweite Staffel
nächstes Jahr.
Also
kann man sich auch committen, ja. Emotional binden an Starfleet Academy, falls es euch gefällt. Zweite Staffel ist bestellt. Vielen Dank, Max, dass du reingeschaut hast und deine Eindrücke mitgebracht hast. Ich bedanke mich bei euch, lieben Streamgestöber-HörerInnen, fürs Zuhören und streamt was Schönes.